Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Petra Bernhardt. Sie verantwortet bei IBM die Bereiche Social Media, Corporate Influencing und das externe Influencer-Programm. Und wir sprechen heute natürlich im weitesten Sinne über das Thema Video, aber auch über Corporate Influencing, das B2B Influencer Forum und ein ganz spannendes Event. Ja, und wie das alles zusammenhängt. Grüß dich, Petra.
Hallo, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr.
Ja, freut mich, dass du da bist. Sehr schön. Vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine kleine Erklärung dazu. Wir kennen uns seit Ende Oktober, November. November war es, glaube ich.
November,
ne?
War es, ja, genau. Erst,
genau. Und es ist eigentlich, als wären es schon 5 Monate.
Schon 10 Jahre.
Also wir haben immer sehr, sehr viel Spaß. Das wirst du heute auch im Laufe der Aufnahme feststellen. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir haben uns beim B2B Influencer Forum in Essen bei ThyssenKrupp kennengelernt, ja. Wozu ich letztes Jahr, beziehungsweise meine Frau Joanna und ich, wir eingeladen wurden, wo wir dann auch mit unserem Pop-Up-Studio waren. Und wie ich dann witzigerweise, jetzt kommt der Knaller, auf der Veranstaltung dann erfahren habe am Abend von dir, Petra, bist du ja die Erfinderin und eigentlich die, genau, die Schirmherrin der Veranstaltung gewesen.
Ja, nicht nur gewesen, ich bleib sogar.
Ja, das weiß ich. Ich meinte jetzt an dem Wochentag, also an der,
ja,
an dem Tag da in Essen.
Ich habe das gemeinsam geplant mit ThyssenKrupp, die ich angesprochen hatte, ob sie Host werden wollen von dieser Art von Veranstaltung, die ich schon dann das zweite Mal und jetzt nächste Woche das dritte Mal durchführe.
Genau. Ja, und bevor wir dann in Medias Res gehen, wie es so schön heißt, also uns um die Kernthemen unseres Gesprächs kümmern, habe ich noch eine kleine Überraschung, nämlich 3 Fragen, die ich mittlerweile allen meinen Gästen stelle, um einfach mal so ein bisschen nicht nur auf das fachliche Thema zu gehen, sondern mal so ein bisschen den Menschen zu beleuchten. Und das sind ganz wilde Fragen, in Anführungsstrichen, die ja gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Frage Nummer 1, was würdest du gerne noch lernen? Was wäre so super wichtig für dich?
Ach du lieber Himmel. Also mein ganzes Leben besteht aus Lernen und das ist einer meiner Hashtags, die ich am liebsten benutze, Lifelong Learning. Ich lerne jeden Tag was. Ich gucke immer in Social Media, was es Neues gibt, also bezogen auf LinkedIn im Großen. Aber ich bin auch bereit oder gerne bereit, andere Geschäftsbereiche noch kennenzulernen, die Marketing betreffen. Jetzt Events. Also ich muss ein bisschen ausholen, bei IBM habe ich quasi alle Bereiche gemacht, bis auf das Thema Events, was ich jetzt aber quasi hintenrum mache durch diese Veranstaltungsserie. Und was ich auch noch nicht gemacht habe, ist Pressearbeit. Das wäre auch noch ein Thema, was mich interessieren würde. Und okay. Ja, aber ich würde schon im Marketingbereich bleiben wollen.
Okay. Das ist spannend. Es ist interessant, wie die Frage von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich aufgefasst wird. Einer hat mir mal geantwortet, ich weiß gar nicht, welche Sprache, irgendwas relativ Schräges wollte unbedingt lernen, jemand anders. Der Thomas Barsch, der hatte ganz spannend, ja, der wollte Bogenschießen lernen und zwar mit so einem walisischen Langbogen. Ja, also siehst du, wie, ja, also abgefahren.
Kenn ich nicht mal.
Ja, das ist ja der der urenglische Bogen, der kommt ja aus Wales, den die Engländer im Mittelalter eingesetzt haben und auch ihre vorherrschende Stellung dadurch behaupten konnten.
Also das siehst du mal, wie ich an meinem Geschäft hänge, wenn ich gleich darauf abschiele, gell?
Sehr löblich. Ich lasse eine Kopie des Podcasts deinem Arbeitgeber zukommen, mach vielleicht springt er noch einen Bonus raus.
Das wird dich unheimlich beeindrucken.
Da sind wir auch schon bei der nächsten Frage, die hat wieder ein bisschen mehr mit der Arbeit zu tun. Und zwar, wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten wollen, wenn Geld keine Rolle spielt?
Also der Arbeitsplatz an sich ist mir eigentlich relativ egal. Aber was ich gerne hätte, wäre Top-Equipment zum Beispiel, wo ich, also was ich wirklich, dass ich auch Möglichkeiten hätte, gerade hier so einen Podcast jederzeit aufnehmen zu können, in so einem kleinen Studio, wie du es zum Beispiel anbietest, dass wir das Video-Equipment hätten, dass ich, was weiß ich, durch die IBM laufen könnte und Leute ein Mikro vor die Nase halten könnte in Top-Qualität und sagen, komm, wir machen jetzt hier mal so ein, wie wir es heute Morgen besprochen haben, hier so ein Insights, wie hieß das Ding nochmal? Insights Buzzer.
Insights Buzzer, genau.
Und könnte da, ja, sag ich mal, noch viel frischer durch die Gegend hantieren mit den Sachen, die mir ständig aus dem Kopf fallen.
Okay, ja gut, das ist aber kein unlösbares Problem. Ich sehe, wir haben Gesprächsthema nächste Woche. Ich sehe da Bedarf.
Ja.
Sehr schön. Super. Ja. Auch spannend, wie die Unterschiede sind. Die einen sprechen von einer Raumausstattung, die anderen von der Technik. Die Nächste wollte irgendwo am Meer in einem Ferienhaus arbeiten. Spannend, wie unterschiedlich doch solche Fragen aufgefasst werden.
Ja.
Prima. Dann Frage Nummer 3. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, in welcher Zeitspanne oder Epoche hättest du am liebsten gelebt?
Ich hätte am liebsten in der Zeit der 50er und 60er Jahre gelebt, weil ich selber da sehr dran interessiert bin. Ich habe auch einen alten VW Käfer, Baujahr 66. Und ich sammle Retro-Möbel, auch dänisches Design zum Beispiel. Und ich habe unheimlich viel schon drüber gelesen. Und für mich ist es, also diese Aufbruchstimmung und diese, damals ging es der Wirtschaft ja dann irgendwann mal richtig gut. Aber auch wenn ich das jetzt mal übertrage in die Möbel, die ich mir angucke und die, von denen ich sehe, dass sie so liebevoll hergestellt werden, was mit Massenproduktion überhaupt heutzutage gar nichts zu tun hat. Und ich habe ein kleines Käutchen. Jetzt muss ich leider ausholen. Ein kleines Käutchen, das früher in Wohnzimmern dieser Epoche bei Leuten stand. Und da haben bestimmt 3 Leute drauf gesessen. Und das war winzig. Und ich habe mich dann immer gefragt, die haben das als Lebensanschaffung gemacht und haben dann mitbekommen, wie sich die Wirtschaft entwickelt haben, haben ganz tolle Jobs machen können, von denen man heute gar nicht mehr redet teilweise. Aber ich denke schon, dass viele da in großer Zufriedenheit und mit viel mehr Entschleunigung gelebt und gearbeitet haben als heute. Und das würde ich gerne erleben.
Ja, spannend. Das war ja noch so die Zeit, also ich meine, ich bin ja viel, viel später geboren, aber so, wo noch viel altes Handwerk da war, ne? Also das typische, wie du schon gesagt hast, der Schreinermeister hat mit seinen Gesellen Schränke und Ähnliches gebaut und gleichzeitig aber auch diese industrielle Fertigung anfing.
Mhm.
Total spannend. Wir hatten ja, witzigerweise hat.
In der Zeit, glaube ich, da hat Handwerk halt auch noch gezählt. Und da haben die Leute wirklich ihre Arbeit noch, sag ich mal, in Ruhe machen können. Und auch denken können. Und dadurch sind die tollsten Sachen entstanden. In den 60er Jahren sind ja auch viele großartige, sag ich mal, Designmöbel entstanden, die bis heute noch produziert werden, weil es großartig war.
Und man konnte dann, ich glaube, das Spannendste ist auch, man konnte davon leben.
Ja.
Und die Dinge haben gehalten. Und das Ziel war nicht, dass so ein Bett 3 Wochen hält. Wir hatten ja heute früh, haben wir ja noch schon einen Call gehabt, irgendwas ganz anderem. Und dann kam man drauf, meine Oma, die ist vor ein paar Jahren verstorben mit 90 und da habe ich Dinge gefunden aus den 50er Jahren. Ja. So ein kleines Feuerzangenbowle-Set, so ein Miniset für 2 Personen, original verpackt mit dem Original-Zuckerhut von 1956 oder so. Das Ding war wie neu. Meine Oma hat die Sachen gehegt und gepflegt. Selbst der Staubsauger, den sie, soweit ich noch weiß, zu ihrer Hochzeit geschenkt bekommen hat, den hat sie bis zum Ende benutzt.
Ja.
Na, also krass, dass es überhaupt noch die Beutel gab.
Ja.
Aber der hat gehalten.
Ja.
Das findest du heute nicht mehr.
Einbau geplanter Veralterung wurde ja erst später genutzt, damit man auch wieder mal Sachen verkaufen kann. Aber früher hat das halt, wie man sagt, Made in Germany Qualität gezählt. Zählt heute auch noch, aber ganz anders. Und dieser Punkt Entschleunigung, der macht mir großen Sorgen. Weil ich weiß nicht, ob die Menschen das noch aushalten werden in Zukunft. Noch mehr Beschleunigung. Und deswegen würde ich mir das so gerne mal angucken, wie es da war.
Definitiv. Übrigens, kleine Info am Rande. Jetzt bitte nicht festnageln auf Details, aber Made in Germany war ursprünglich kein Qualitätsmerkmal, sondern ein Merkmal für schlechte Qualität.
Oh!
Das ist verrückt. Das dachte ich nämlich früher auch. Ich habe es irgendwann mal gelesen bei Wikipedia. Das haben die Briten, glaube nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt, weil es damals, ich glaube, irgendwelche minderwertigen Billigkopien von irgendwelchen Industriewaren aus Deutschland gab, die nach England importiert wurden. Weil es in Deutschland damals, ich glaube, das war nach dem Ersten Weltkrieg, irgendwie eine Industrie das nicht konnte so richtig. Und um da ganz klar zu sagen, das ist minderwertige Qualität, hat man den deutschen Importwaren quasi auferlegt, dass da Made in Germany drauf stand, damit die Engländer wussten, okay, wenn ich das kaufe, das ist jetzt nicht das hochwertige Englische.
Ja, aber das haben da sind wir doch wieder schlau, wir Deutschen. Das haben wir doch ganz locker umgedreht gekriegt.
Genau, das fing in den 50er an und wurde dann in den 60ern gedreht.
Siehst du?
Das Lustige ist, jetzt ist es fast schon andersrum, weil ich interessiere mich viel für Oldtimer, also so ab 60er, 70er Jahre, so englische, bin ein großer Fan von, ist ein bisschen protzig, aber ich liebe die alten Bentley und Rolls Royce, weil ich habe mal als Teenager ein Praktikum gemacht in England bei einer Restaurationswerkstatt. Und guckt da ganz viel bei YouTube so Videos drüber. Und ist immer lustig, wie sich dann selbst die Engländer über die Qualität ihrer eigenen Autos lustig machen, weil die war halt in 50er, 60er, 70er bis in die 80er Jahre Grütze. Also das hat sich erst in den letzten 20, 25 Jahren wohl geändert.
Und das kann ich dir sagen, weil ich habe nämlich die Bentley-Fabrik besichtigt. Und zwar war ich einmal mit Bayern München im Flieger mit den Bayern bei einem Auswärtsspiel in Manchester. Und da war das Sponsorenprogramm, dass wir die Bentley-Fabrik angeguckt haben. Und ich habe geguckt, wie sie da bauen. Mega. Mm.
Aber das war dann schon jetzt in den letzten Jahren, als es von BMW, die haben doch jetzt, glaube ich, vor 12, 15 Jahren.
Ja, das
heißt
in den letzten Jahren, das war vielleicht vor 25 Jahren oder so.
Ja, das glaube ich, da war kurz, ich glaube, um die Jahrtausendwende hat BMW.
Ja, es war auf jeden Fall, war das noch das Bentley.
Oder Audi.
Also
das gibt's noch.
Die Fließbänder dermaßen langsam, dass die richtig Zeit hatten, die Sachen sauber zu verbauen.
Weißt du, was ich noch erlebt habe? Gut, das ist auch schon Bau, das war 1991, 92, als ich da Praktikum gemacht habe bei der Firma Paul & Andy Wood, das ist so einer der Restaurationswerkstätten. Die haben pensionierte Mitarbeiter von Rolls-Royce wieder eingestellt, also ganz alte Hasen, weil die einzigen waren, die noch wirklich aus einem großen Stück Blech ein Kotflügel dengeln konnten. Das heißt, die hatten für die alten Phantoms und so hatten diese Holzgestelle da. Und da haben die da gestanden, gedengelt oder ganz krass, gut, es gibt mittlerweile auch andere, auch Jüngere, die es können. Weiß ich noch, einer, der war bestimmt 70 mit so einer Farbpalette, der hat dann diese Ziellinie an der Seite vom Auto von vorne bis hinten gemacht. Ich stand da mit 16 Jahren, ich war fassungslos.
Ja, aber guck mal.
Wahnsinn, diese Perfektion handwerklich, ne?
Ja, aber Handwerk, es ist Handwerk.
Ja, definitiv. Das super ist spannend.
Gut.
So, dann gehen wir jetzt mal in unser eigentliches Thema. Thema Social Media Corporate Influencing hat ja auch mit Verstehen zu tun im weitesten Sinne, nämlich damit Menschen, die halt nicht in Unternehmen arbeiten, verstehen, was machen die Unternehmen überhaupt. Wo in Deutschland ja zumindest, was ich immer mehr mitbekomme, für mich ist das ja auch, wie hat Angela Merkel so schön gesagt, Neuland. seit 3 Jahren oder 4 Jahren.
Ja,
ich komme ja aus einer ganz anderen Szene. Aber ist schon super interessant und ich habe mich immer wieder gefragt, warum ist man da nicht früher drauf gekommen, sich als Unternehmen offen zu präsentieren und sowas wie Corporate Influencing zu implementieren? Wie ist da deine Einschätzung?
Also ich glaube, dass wenn ich auf meine 27 Jahre Marketing-Erfahrung zurückblicke und ich komme aus der Ecke Direktvertrieb, wo wir noch Briefchen verschickt haben mit Flyern an ganz kleine Zielgruppen teilweise und da versucht haben, unser Portfolio nach außen zu tragen, das war früher gar nicht nötig. Weil es waren ganz andere, es gab Social Media gar nicht. Das kam erst, also vor 10 Jahren habe ich die erste Digital-Kampagne gemacht und da war ich, sage ich mal, noch vor der USA bei IBM mit so einer End-to-End-Kampagne inklusive Social Media. Das war früher einfach gar kein Thema. Corporate Influencer sind aber auch nicht nur auf Social Media aktiv, sondern sind ja auch Unternehmensvertreter bei der Presse, sind Unternehmensvertreter, die auf Events sprechen, die beim Kunden sitzen und eine Präsentation halten. Das sind auch Corporate Influencer. Das einzige Thema, worum es jetzt so in Richtung Corporate Influencer immer, als Programm benannt wird, ist natürlich ein stärkerer Außenauftritt auf Social Media. Aber wir haben auch so begonnen zu sagen, wer ist denn bei uns schon Sprecher? Wer kennt sich denn gut aus? Wer kann denn gut auftreten? Wer hat denn welches Thema? Und das ist die Weiterentwicklung, weil Social Media so eine unglaubliche, so ein Push hat jetzt in den letzten Jahren unglaublich viele wertvolle Plattformen da sind. Mhm. So kommt es.
Glaubst du, das hat auch damit zu tun, dass einfach auch der Wettbewerb auch durch die Geschwindigkeit ein bisschen härter geworden ist, dass man früher gar nicht mit so einer hohen Frequenz um Kunden werben musste und auf die Aufmerksamkeit gehen musste, weil einfach, sag mal, die Reizüberflutung nicht war, wie es heute ist?
Die Reizüberflutung kommt durch Social Media, durch viel mehr Web, durch viel mehr Maßnahmen, die es jetzt gibt, die es früher gar nicht gab. Also Paid Social, dann diese ganzen Whitepaper, Download-Geschichten und alles drum und dran. Natürlich, aber ein wichtiger Punkt ist auch, dass dadurch sich der Sales-Prozess geändert hat. Die Kunden suchen selber. Die suchen, also erstmal, also Social Media befindet sich ja, wenn man diesen ganzen Sales Funnel betrifft, anschaut, vorne bei Discover und Early Learn bis zu Learn. Und bei Discover ist es oftmals so, dass Leute ja gar nicht wissen, dass sie eine neue Lösung brauchen, die sie weiterbringen könnte. Mhm. Und da muss man natürlich unheimlich viel Push erzeugen, damit die Leute feststellen, verdammt, verpasse ich da was, wenn ich das jetzt nicht tue, um dann den wirtschaftlichen Erfolg meines Unternehmens vielleicht zu gefährden. Und dadurch, dass da sehr viel gekommen ist, ist natürlich das Thema Corporate Influencer auch in den Mittelpunkt gerückt, weil mit Paid Media müsste man ja Millionen ausgeben, um das Gleiche zu erzielen, was man vielleicht mit Mitarbeitenden, die sich aber auch selbst positionieren können, auf Social Media erreichen kann. Und deswegen fangen viele Unternehmen an, das nicht auszunutzen, aber da offen zu werden.
Und es ist ja auch eine Frage der Authentizität. Also ich erinnere mich noch gut daran, wir haben ja vor vielen Jahren angefangen, ich glaube 2012, 13 war das so rum, mit, sag ich mal, ersten Kontakten und Aufträgen für die Industrie. Damals, Joanna und ich, meine Frau, als Partner einer Trainingsfirma haben wir für Telekom und andere Unternehmen, Airbus, McDonald's und so, interne Kommunikationsvideos und Trainingsvideos mitkonzipiert und produziert. Und da war immer ganz interessant, von der Trainingsfirma gab es für manche Themen halt Trainer, die Inhalte gemacht haben, sei es Verkaufstrainings, aber manchmal auch wirklich so Sachen wie, ich sag mal, Tarifneuheiten und ähnliche Sachen, die dann intern gespielt wurden, um halt Mitarbeitende zu schulen. Und das war interessant. Die haben im Nachhinein dann wahrscheinlich nicht hundertprozentig messen können, aber so von Feedback feststellen können, wenn ein professioneller Trainer vor der Kamera war und das jetzt nicht wie ein Fernsehmoderator, aber ziemlich flüssig und locker gemacht hat, kam das nicht so gut an und die Akzeptanz war nicht so hoch, wie wenn, sag mal, Liesin Müller aus der Buchhaltung oder der Jupp aus der Abteilung ein bisschen schnoddrig, vielleicht auch ein bisschen stotternd die Inhalte rübergebracht hat, weil das ist ja viel authentischer gewesen ist.
Ja, und das ist auch das, was ich ja in den Schulungen, in den Schulungen, die ich immer gebe, sage. Bleibt bei euch, wie ist euer Stil, wie wollt ihr nach außen gesehen werden, und wenn ihr Schreibfehler drin habt, ist doch egal. Wir sind Menschen, und je mehr man bei sich selber bleibt und auch mal zulässt, dass es nicht 120% Hochglanz ist, desto besser. Ich meine, du kennst mich auch ein bisschen. Ich bin ja auch, sage ich jetzt mal, sehr locker. Mhm. Ja, wenn die IBM mich da nicht lassen würde, was wäre dann? Das wäre kaputt.
Ja, dann wäre es ja nicht mehr von dir. Und was ja auch viele völlig überschätzen, ist die Haltbarkeit, ne? Also die Halbwertszeit eines Posts. Also ich habe mal so einen Call mitgemacht bei einer Marketingagentur, die machen so ein begleitendes Programm für mittelständische Unternehmen, die halt nicht das komplette Social-Media-Marketing abgeben wollen, sondern begleiten halt über Monate. Und da berichtete eine Mitarbeiterin von einem Unternehmen, ja, dass sie jetzt dran sind, sie kriegt jetzt so jede Woche 1-2 LinkedIn-Posts hin. Problem wäre immer, sie müsste die halt so weit im Voraus schreiben, damit die in 1-2 Wochen halt dann auch veröffentlicht werden können, so grob. Mhm. Und dann fragte die Mitarbeiterin von der Marketingagentur, ja, wieso? Naja, die müssen ja immer über 5 Schreibtische noch.
Ja.
Und das ist natürlich der Tod von Authentizität und von Aktualität, ne?
Ja, das ist Katastrophe. Und vor allem, wenn es 5 Leute lesen, würden sie es auch alle 5 anders schreiben. Und am Schluss ist der Inhalt vom Anfang gar nicht mehr drin. Meistens.
Genau. Das kenne ich alles.
Ja, das ist Katastrophe.
Kenne ich aus der kreativen Arbeit. Der absolute Horror war früher immer, wenn du irgendwie ein Video produziert hast oder irgendwelche, wir haben auch Trainings-Audiobooks gemacht, wenn da alle mitreden wollten. Also das Härteste haben wir mal erlebt, da haben wir für ein großes Unternehmen aus der Schweiz haben wir ein Lernhörspiel gemacht, also ein Krimi. Sollte 30 Minuten für die Außendienstler sein, weil der Schweizer Außendienstler, der war immer damals eine Viertelstunde zu früh am Termin und dass er nochmal so die Key Facts der Produkte in Form von kleinen Szenen lernt. So, Aussage war maximal 30 Minuten, so drei Kapitel à 10 Minuten. So, und dann wollten alle Köche mitmachen. Am Ende war das Hörspiel 1,5 Stunden lang. Und ist total gefloppt. Hat sich keiner angehört. Das war zu lang. Ja. Und das ist so der Klassiker.
Genau. Wir sind uns einig, ich sehe es schon.
Ja, definitiv. Du hast es eben schon angesprochen, wo du sagtest, dein Wunscharbeitsplatz entsprechend Material, Technik, Werkzeuge zur Verfügung stehen zu haben. Was glaubst du, wie da momentan bei den meisten Unternehmen, oder was ist da deine Einschätzung, wie da, sag mal, der... ich will nicht sagen, Qualitätsstandard ist, aber der aktuelle Stand der Dinge. Die meisten sind ja mit dem Smartphone noch unterwegs. Ja. Ganz häufig erlebe ich gerade auch beim Thema Podcast, dass das mal eben so mit dem Smartphone aufgenommen wird. Ich habe jetzt auch gerade Kunden von uns, die wir betreuen mit dem Podcast. Die nehmen auch zu viert mit einem Podcast-Mikrofon, wie du es hast, in einem heiligen Raum auf und wundern sich, dass man sie halt kaum versteht. Ist natürlich ein Lernprozess, meine ich ja gar nicht böse, wobei wir da auch schon Schulungen hatten. Aber gerade dieses, man setzt sich irgendwo hin und macht so mit Schnoddrig mit einem iPhone einen Podcast, das ist ja für die Zuhörer unheimlich anstrengend. Aber die meisten sagen halt, ne, so ist das halt, wie Social Media, muss halt quick and dirty sein. Glaubst du gerade beim Thema Corporate Influencing, dass das auf Dauer auf diesem Niveau bleiben kann? Also es soll ja auch nicht Hochglanz sein, das verstehe ich schon, weil dann ist er nicht mehr authentisch. Ja. Aber ich glaube, so ein Mittelweg wäre gut.
Ne? Ja, das glaube ich auch. Vor allem, also es gibt eine unheimliche Scheu, Videos selber zu machen. Meine KollegInnen trauen sich auch nicht, Videos selber hochkant oder quer oder wie auch immer überhaupt mal im Garten sich hinzustellen, zu sagen, ach, guck mal, schön hier, aber ich wollte euch mal was anderes erzählen. Trauen sie sich nicht so richtig. Mhm. Und ich glaube, wenn man was hätte, wo man sagt, komm, heute machen wir mal eine Session und jeder von euch unvorbereitet haut mal einen raus und dann schneiden wir das schön zusammen. Und ich zeige euch auch, wie man es schneiden kann mit einem meinetwegen kostenlosen Tool. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da mehr passieren würde. Ich glaube, dass viele Firmen schon mal irgendwann irgendwo was angeschafft haben und es vergammelt im Schrank, weil die Person, die damit umgehen konnte, halt nicht mehr da ist oder es nicht mehr macht oder keine Ahnung was. Aber... also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wir hätten bei uns im Eingangsbereich so eine Ecke, wo jetzt so ein Studio wäre, wo jeder reingehen könnte und sich geschwind sagt, also ein bisschen versteckelt natürlich, dass er sich nicht schämen muss vor den Vorbeilaufenden, aber dass er da sagt, ey, heute mache ich das mal, komm, kommst du mal mit und guckst mal, ob es gut ist oder schlecht und dann ist es wahrscheinlich gut.
Also meine Erfahrung ist da die Übung im geschützten Raum. Das haben wir auch ganz, ganz oft gehabt. Ne? Also das Krasse ist ja, dass sich sogar, ich sag mal, normale Angestellte, nicht in Führungspositionen, also meiner Erfahrung nach, eher trauen, was zu machen. Am Anfang ist so ein bisschen scheu vor der Kamera an sich. Dazu kommt, wenn sie es selber machen, natürlich so dieses Technik, wie mache ich das überhaupt? Ne, deshalb ist so ein fertiges Setting auch gut, aber die Scheu generell. Die nächste Stufe ist dann, kann ich damit rausgehen oder kriege ich von oben eins auf den Deckel? Ja. Aber das sind, sagen wir mal, sind die typischen Evolutionsstufen, die man durchgeht. Aber das Interessante ist, dass ich ganz oft erlebt habe, je höher die Position im Unternehmen ist, desto größer ist die Angst. Die lassen es natürlich meistens sich nicht ansehen. Da habe ich schon ganz spannende Sachen erlebt. Ich glaube, weil da einfach nur ganz, ganz hoher Erwartungsdruck ist. Oder die denken, das ist ein hoher Erwartungsdruck, wenn ich jetzt als Vorstandsmitglied eine Videobotschaft an die Mitarbeitenden schicke. Das muss perfekt sein. Das ist so eine alte Vorstellung. Dabei wären die Mitarbeitenden, wahrscheinlich nicht alle, aber das verändert sich auch gerade glücklicher, derjenige würde sich mal als normaler Mensch mit Fehlern und Kanten zeigen. Ne? Also...
ja, ich glaube, aber das hängt noch mit was anderem zusammen. Zumindest erlebe ich es bei uns. Unsere Executives sind betreut durchs Comms-Team. Und die bekommen natürlich auch Sprechertrainings und so weiter. Und dadurch kommt es natürlich, dass sie ein bisschen vielleicht Morris haben, zu sagen, kann ich das jetzt alles so machen oder muss das von Comms nochmal jemand angucken, weil sie aber auch so trainiert werden, dass sie nicht alles sagen sollen. Ich muss, glaube ich, Strom holen. Ist das schlimm? Ist
spannend. Nee, aber das ist schön, weil es authentisch ist.
Moment.
Ich beschreibe mal gerade. Also, für die, die das Video nicht gucken, Petra ist jetzt aufgestanden und geht Strom holen. Wie holst du den Strom? Holst du den in Säcken oder in Kisten?
Wo ist mein Stromkabel? Ist die viel beste Frage.
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Aber ich glaube, 5 bis 8 Kilo sollten reichen.
Moment, bin sofort da. Ist ja immerhin ein Weg.
Ja, so. Dann funktioniert es also auch.
Alles wieder da, inklusive
siehst
ich.
Du mal? Genau, und das lasse ich so. Exaktement so drin. Weil das ist authentisch.
Ja, bei IBM gibt es Strom und vieles mehr. Kurze Werbeeinblendung, IBM Watson X ist das Beste, was ihr euch zulegen könnt, wenn ihr eine KI-Lösung sucht.
Genau.
Ich bin gut.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert.
Von IBM Watson X.
Ja, da sind wir ja nächste Woche auch. Im Watson Tower in München. Ich bin ja schon echt gespannt. Jung.
Das wird richtig gut. Das wird richtig gut.
Genau, deshalb, wo wir jetzt gerade mal so einen kleinen Themenshift haben, erzähl du noch mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das B2B-Influencer-Forum zu gründen und vielleicht am Anfang, was ist es für alle Außenstehenden? Ich habe schon viel darüber erzählt in meinem Podcast, weil ich den Jürgen im Podcast hatte, den Oliver im Podcast hatte, den Andi Bierwirt. Also wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber jetzt mal quasi von der Mutter des B2B-Influencer-Forums mal die Geschichte, wie es dazu kam und vor allen Dingen, was ist es, was ist dein Ziel damit gewesen oder immer noch?
Also das vorletztes Jahr im Dezember habe ich irgendwie so vor mich hin überlegt, wie es mir manchmal passiert, und habe ich gedacht, sag mal, jetzt habe ich ein Corporate-Influencer-Programm, jetzt habe ich ein Programm für externe Influencer. Ich kenne ganz viele Leute, die Corporate-Influencer-Programme leiten in großen Firmen oder in kleineren Firmen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, die müssen wir doch mal alle zusammenbringen. Und das war natürlich so kurz nach der Corona-Zeit, wo die Leute so langsam wieder anfingen, sich zu treffen. Aber es haben jahrelang hatte sich keiner gesehen. Und dann habe ich mir das einfallen lassen mit dem Hintergrund, das Maximale an Netzwerk rauszuholen, dass alle sich treffen können und austauschen können, aber auch LinkedIn News zu machen und halt immer, in unserem Fall war es bei IBM in Ehningen, unser IBM Quantum System X, das ist ja echt ein Hammer, ja, da mal hinzukommen ist nicht so einfach. Das haben wir den Leuten dann angeboten, Führungen zu machen und ihnen zu erklären, was das für eine neue kommende Technologie sein wird. Und so kam das und dann bin ich zu meinem Chef gestiefelt. Und habe gesagt, du, ich habe da eine Idee. Und dann habe ich es ihm so erzählt. Und dann hat er gesagt, mach's. Und dann habe ich aber noch was neu gemacht. Und das war, ich habe gedacht, das erfinde ich jetzt nicht alleine. Und dann bin ich zum Jürgen Schmidt, der ja ein Corporate Influencer ist bei der Deutschen Bank. Und zur Katrin
Finfluencer. Der Finfluencer. Ja, aber der ist ja der
Finfluencer. Ja, der Dankbart.
Genau.
Und zu Katrin Cecil Ziegler, die ja Tech-Influencerin ist, also externe Influencerin, habe ich gesagt, so Leute, wie können wir das zusammen zu einem wirklich von Anfang an guten Erfolg bringen? Und wir haben das zu dritt uns ausgetüftelt, haben das dann bei IBM durchgeführt im März letzten Jahres. Und direkt nach dem Event war klar, das mache ich nochmal. Und dann habe ich Thyssen gefragt als Host und jetzt sind wir wieder bei IBM. Und in Q4 sind wir auch wieder irgendwo. Das wird aber erst nächste Woche erzählt. Und so denke ich, ist das eine Serie von Events, die nächsten Jahre mit Sicherheit weiterläuft mit immer neuen, hoffentlich attraktiven Firmen, die dort aber auch, und das ist auch ein Ziel, weil du mich nach Zielen gefragt hast, es kommen natürlich Leute, die sehr reichweitenstark sind, beziehungsweise die natürlich eine gewisse, die tolle Netzwerke haben, die wir nicht haben. Und jetzt nicht nur für IBM gesprochen, auch für die Firmen, die das auch machen, ist das natürlich von der Bekanntheit dieser Firma eine unglaubliche gute Möglichkeit, durch das Treffen auf sich aufmerksam zu machen, weil natürlich auch viele posten und einen sehr guten Eindruck von dieser Firma hinterlassen. Plus letzter Punkt, man kann auch Geschäft machen, selbstverständlich, weil es geht nicht nur bei Corporate-Influencern auf der C-Level-Ebene, dass die untereinander Deals machen. Auch andere Leute sind influential im Unternehmen und deswegen, so kam die Idee.
Super, ja, ist auch echt spannend, also es war ja schon, bei ThyssenKrupp war ja schon, sag mal, alles, was Rang und Namen hatte, nicht nur in der LinkedIn-Bubble dabei. Und so ein paar Insights bzw. Hinweise hast du uns ja auch schon gegeben, was uns nächste Woche erwarten wird. Es sind über 100 mittlerweile, 110 glaube ich, 108.
Ja.
Und so ein paar Namen hast du, Name-Dropping sagt man das ja im neuen Deutschen. Ja, Name-Dropping, hast du ja mal so ein paar Namen fallen lassen. Da muss ich echt sagen, nochmal vielen, vielen Dank, dass wir diesmal auch wieder dabei sein dürfen. Wir als, ich sag mal, wieder Rheinländer sollten.
Wenn nicht ihr, wer dann?
Ja,
und die Idee, die ihr hattet mit diesen Kurzvideos und wie wir das jetzt umsetzen werden, das wird auch für alle, die nicht dabei sein können, weil es ist ja auf Einladung die Veranstaltung und ich bin immer traurig, aber wir können nicht, sage ich mal, 250 Leute einladen, da muss man halt einmal sagen, einmal ist der dabei und einmal ist der dabei. Aber die werden dieses Mal, werden sie viele, sage ich mal, Insights mitnehmen, weil wir da ja was Tolles aus Baldowern.
Genau, genau. Ja, und für mich ist das, oder für mich und Joanna, für uns als wieder Rheinländer so schön seit kleine Klitsche, ist das natürlich eine ganz große Ehre und ich freue mich echt gigantisch drauf. Das war ja schon im November, war es ein ganz großes Kino. Wobei ich war ja, wir waren ja ganz schön zugetaktet da mit Podcast-Aufnahmen. Ja. Ich habe von der Veranstaltung selber gar nicht so viel mitbekommen, aber der absolute Knaller war dann der Abend, wo wir uns dann mal so auch kennengelernt haben. Also lustige dann so irgendwie, ich weiß noch, ich hatte den. Ich weiß gar nicht, wen ich gefragt habe. Irgendwann sagte ich, wer organisiert eigentlich die nächste Veranstaltung? Ich würde gern wieder dabei sein. Dazu muss man sagen, einer von ThyssenKrupp, der Heinz-Peter Pülzel, der hatte mich ja eingeladen. Da habe ich gesagt, gut, ich komme dann. Mhm. Aber nur, wenn ich meine Frau in unser Studio mitbringen darf. Und dann meinte er, ja klar, dann gerne. Ja. Und dann habe ich erst erfahren, ja, da musst du mal so, ich glaube, das war abends um 6 schon, als die Veranstaltung rum war, da musst du mal zur Petra gehen, die steht da hinten, weil die organisiert das alles. Und dann sind wir doch noch abends was essen gegangen und das war echt der Knaller. Und auch der Vorabend des Treffen. Also ich muss sagen, so zum Thema Networking und ja, mal austauschen und verrückt, wie viele Leute man ja schon kennt. Also das ist echt, weil ich jetzt schon weiß, wer alles da ist, den ich kenne, ist völlig verrückt, wie klein die Welt doch ist, ne?
Ja, und es sind ja an beiden Abenden diesmal über 60 Leute dabei. Das spricht ja auch dafür, dass sie ihre private Zeit Sonntag und Montagabend darauf verwenden, netzwerken zu wollen. Und das ist doch das schönste Kompliment neben der Veranstaltung, dass uns das gelungen ist.
Definitiv. Also ja, da wird es, wie gesagt, du hast ja schon angekündigt, wird es auch eine ganze Menge zu sehen geben. Unsere kleinen Videos, die wir da aufzeichnen mit unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern. Wird auf jeden Fall großes Kino. Dann lass uns doch mal einen Ausblick wagen, wobei wir sind ja eigentlich gerade mit dem Thema Video. Ein anderes Thema, was ich jetzt nicht so ansprechen will. Es ist zwar gerade im Watson Tower natürlich ein großes Thema, KI, aber es wird halt gerade von vielen gespielt und das ist jetzt nicht mein Kernbereich. Ja. Aber ich denke mal, das hat auch einen großen Einfluss auf Corporate Influencing und Social Media. Ich habe das Gefühl, es hatte eine Zeit lang im letzten Jahr, als ChatGPT rauskam, eine Phase eher negativen Einfluss, also die ganzen, sag ich mal, mit KI erzeugten Posts, die man ganz schnell gesehen hat. Mittlerweile habe ich das Gefühl, auch so von meiner eigenen Nutzung, dass es eher so in Richtung Arbeitserleichterung mehr geht. Also gerade jetzt Podcast, gutes Thema hier, die Plattform, worüber diesen Podcast, wo wir ihn jetzt aufnehmen, Riverside, die haben gerade ein KI-Update gebracht. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich komme aus dem Schwärmen nicht raus, weil mir das bestimmt und ich bin schon sehr schnell bei der Nachbearbeitung. Ich habe früher so 45 Minuten gebraucht, um eine Folge fertig zu machen. Ich bin jetzt unter 30 Minuten. Einfach, einfach weil es, also nicht das Schneiden und so, das ist was anderes, sondern weil mir durch eine KI-basierte Transkription unseres Gesprächs Titel vorgeschlagen werden, Keywords, es werden mir Soundbites vorgeschlagen, die Key-Takeaways, die Kapitel. Und das ist so, weißt du, ist so ehrlich gesagt doofe Fleißarbeit. Also ne, sowas wie, wo mache ich jetzt ein Kapitel? Und da finde ich, ist KI einfach mega. Ich habe mir mehrere GPTs gebaut, ne? Aber Inhalte.
Sehen wir genauso. Auch bei IBM ist es ja nicht so, dass da alle Leute wegrationalisiert werden, weil die KI kommt. Es soll eine Unterstützung sein. Auch mit ethischen Gesichtspunkten ist uns zum Beispiel ganz arg wichtig. Aber wenn ich selber an mich denke, ich nutze keine KI, meine ich. Ich selber schreibe meine kurzen Texte, die kommen aus meinem Kopf. Und ich glaube, wenn ich jetzt KI benutzen würde, dann hätte ich mehr damit zu tun, das mir erstmal durchzulesen, um dann zu benutzen. Ich habe neulich mal ein KI-Bild benutzt, weil ich keine Bildrechte verletzen will. Also ich rede nur von Social Media, was die IBM sonst alles macht. Das ist ja im Arbeitsalltag bei uns wahrscheinlich schon länger drin als bei anderen. Aber wenn ich es für Post nehme und für mich selber, mache ich das alles selber. Da müsste jetzt irgendwas kommen, was mich klonen könnte, als dass ich es dann benutzen wollte. Aber eigentlich bin ich Fan von Authentizität und das, was ich weiß, das kann ich auch schreiben. Da brauche ich eigentlich niemanden bemühen, der mir was aus Google rausliest.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich meine, man merkt es auch immer noch ziemlich, ziemlich krass, wenn einer versucht, da so einen KI-generierten Text zu nehmen. Und das ist ja auch Blödsinn. Was soll das? Es geht ja um authentische Inhalte, um persönliche Inhalte. Und dafür, also da habe ich es auch nie für benutzt. Für mich ist es einfach absolut genial. Ich sag immer bei allen Prompts, die ich geschrieben habe, du änderst am Satzbau, am Inhalt und an der Formulierung nichts. Aber so der Klassiker zum Beispiel. Ich mag es gerne, wenn meine Texte bei LinkedIn schön übersichtlich sind, also nach maximal 2 Sätzen eine Leerzeile. So, und wenn ich schreibe, schreibe ich einfach ohne Punkt und Komma. Und das zu sortieren, Rechtschreibung und dann, da ist es einfach geil, weil es spart mir Zeit, weil ich mittlerweile fast jeden Tag was poste. Und wie gesagt, beim Podcast, das ist, ich hab da jetzt gerade, bin
ja,
da gerade dabei.
Ist ja, das ist ja was, ist ja ein Tool, was du benutzt oder was der Hersteller zur Arbeitserleichterung für nutzen. Das finde ich wieder was anderes. Da musst du nicht authentisch sein. Nee. Da hilft dir das Tool bei der Arbeit und so ist auch KI zu sehen. Und im strengsten Fall fallen manche Jobs weg, die aber durch andere Jobs dann wieder die also die man dann braucht, in Zusammenarbeit mit KI ja auch wieder entstehen. Würde ich jetzt sagen.
Ja, also was ich schon mitbekomme, wir kommen ja aus dem Medienproduktions, vor allen Dingen Audioproduktionsbereich. Wir haben immer noch viele Bekannte und Freunde, die professionelle Sprecher sind, weil wir früher sehr viele Hörspiele produziert haben und halt auch für die Videos. Da geht schon eine große Angst um. Also ich glaube, auf dem Sprechermarkt, der sowieso in den letzten 20 Jahren ziemlich überflutet wurde von semiprofessionellen Sprechern, einfach die Technik ist günstig geworden, also konnte jeder zu Hause aufnehmen, da geht schon die Angst um. Und ich glaube zum Beispiel, dass da der überwiegende Teil der Jobs wegfallen wird. Also dieses, wir brauchen eine Telefonansage oder wir brauchen für ein Trainingsvideo intern was, das wird alles wegfallen.
Ja, dass aber nur noch, war das nicht auch schon abzusehen?
Ja. Aber es gibt also immer noch viele, die davon leben und glauben, dass es oder gehofft haben, dass es so weitergeht. Ne? Das sind die kleinen Jobs, die viele Sprecher am Leben halten. Das ist echt tragisch. Ich glaube, da werden auch wieder nur die markanten und charakteristischen übrig bleiben. Und das ist
die
schon
Besten.
Genau. Das ist schon hart, aber war, wie gesagt, war auch seitdem KI kam schon abzusehen, definitiv. Aber wo wir gerade beim Thema Entwicklung und Veränderung sind, lass uns mal nach vorne gucken. Was glaubst du, was beim Thema Social Media und natürlich auch Corporate Influencing so die wichtigsten Themen, jetzt gar nicht inhaltlich, weil es ja breit gefächert ist, aber was wird zukünftig wichtig? Zum Beispiel habe ich jetzt mit jemandem zu tun gehabt, war ich im Kontakt, der macht Spatial Audio, also 3D Immersive Audio Sachen. Glaube ich niemals dran, dass sich das in der breiten Masse durchsetzen wird,
nein,
weil der gleiche Hype, der gab es schon, der war schon vor, da haben wir jetzt 24, vor fast 25 Jahren gab es das schon mal mit Surround. Da haben viele draufgesetzt, die auf die Nase gefallen. Was glaubst du, was so, sag ich mal, wie sagt man so schön, der heiße Scheiß wird, worauf sich das viele stürzen
denke,
werden?
Im Moment sage ich mal, was du, wenn du redest in Bezug auf Corporate Influencer.
Genau, und Social Media, weil das ist ja zum großen Teil.
Also Social Media kann ich mir schon vorstellen, dass LinkedIn irgendwann nochmal Konkurrenz bekommt, dass andere Tools mit anderen Ansätzen kommen, also Threads gucke ich mir gerade an, aber nur um zu gucken, wie das sich von X unterscheidet und wie die Funktionen so sind. Und Instagram wird auf jeden Fall für HR nach wie vor oder noch mehr relevant werden. Gegebenenfalls werden die auch, also da ist, sage ich jetzt mal, Corporate Influencing im B2B noch nicht so notwendig, aber im B2C geht da ja schon richtig was. Also ich glaube, dass YouTube, weiß ich nicht. TikTok wird wahrscheinlich schon kommen, wenn sie es gut anstellen, Weiß ich jetzt auch noch nicht im Moment. Aber ich glaube, dass andere Plattformen Potenzial zeigen. Aber wenn ich eine Empfehlung aussprechen könnte, würde ich jetzt sagen, alle Firmen, die erklärungsbedürftige Produkte haben, sollten schleunigst anfangen, Corporate Influencer inklusive C-Level auszubilden und sie machen lassen, wie sie es wollen, weil es sind die privaten Accounts der Leute. Und dann den Erfolg genießen, weil das wird der Marke, den Produkten helfen, auch beim Neukundengeschäft. Und viele zögern und ich finde es nicht klug.
Bin ich absolut bei dir, auch wenn es nicht mein Kernthema ist, weil ich sehe es von einer Perspektive noch sehr stark, nämlich dem Thema Video, weil das ist ein ganz großes Thema und das wirst du ja bestimmt auch so sehen, dass das auch ein wachsendes Thema ist.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, also ich bin mit leider dazu übergegangen, zumindest in der direkten Ansprache niemanden mehr überzeugen zu wollen, sondern das eher so durch meinen Content zu machen, aber trotzdem immer wieder sage ich auch in Gesprächen, in ersten Kontaktgesprächen zu Unternehmen, denkt immer daran, das Thema Video und sich in der Öffentlichkeit als Unternehmen zu präsentieren, sich über die Schulter schauen zu lassen, ist noch ziemlich neu.
Das stimmt.
Aber das wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit aufgrund verschiedener Faktoren sich extrem beschleunigen. Und ein großer Faktor ist die, meiner Meinung nach, und das ist auch so das Feedback, ich bekomme die aktuelle wirtschaftliche Lage. Immer mehr Unternehmen sind dazu gezwungen, aktiver in die Sichtbarkeit zu kommen, um einfach simpel gesagt, ihre Umsätze zu machen, weil, wie du eben schon gesagt hast, ne, einen Haufen Geld in Anzeigenkampagnen zu stecken, ist was anderes, als wenn du jetzt als Unternehmen mit Social Media Präsenz oder Corporate Influencern in die Sichtbarkeit kommst.
Ja, auf alle Fälle. Und Video ist nach wie vor ein wichtiges Thema dabei. Weil, wo kannst du so authentisch sein wie im Video? Texten kannst du viel. Also ich finde, das kommt ja auch gut bei Anbau auf LinkedIn zum Beispiel und auch insgesamt und Video. Also ich glaube, ich bin das der dritte Podcast, wo ich jetzt bin. Mehrere stehen noch an. Das ist ein heißer Scheiß.
Podcast
aber
auch
da muss man sagen, müssen die Leute bereit sein, sich dahin zu setzen mit diesem tollen Ding, was ich ja dank dir mir gekauft habe. Und sich trauen, da nach außen zu treten.
Ja.
Wenn die IBM jetzt hinter mir ständ und würde jedes Wort von mir jetzt irgendwie, sage ich mal, beäugen, dann hätte ich da auch keine Lust mehr.
Das absolut, ja. Und ein wichtiger Faktor auch, eben halt nichts, sowohl die Inhalte auslagern im Sinne von, da guckt jetzt nochmal irgendwie einer von der internen Kommunikation drüber, genauso wie auch die Produktion. Weil wenn du jetzt eine Idee hättest, wo du spontan ein Video zu machen wolltest und du würdest dann sagen, okay, ich rufe dann mal unseren Videodienstleister an, dass die einen vorbeischicken, dann hast du in 2 Wochen das Video. Das klappt ja nicht, du willst es ja morgen haben. Ne? Also da diese.
Ja, aber das ist natürlich für die Leute, die Videoproduzenten sind, schwierig jetzt, wenn man die andere Richtung, in diese Richtung denkt. Video ist auch, Video vom Handy war natürlich auch, sag ich mal, schwierig für die Videoproduktion. Wenn du es aber perfekt machen willst, wirst du nach wie vor da jemanden, der einkaufen führt. Das ist klar, aber das sind dann Unternehmenshochglanzvideos normalerweise. Und die andere Seite ist dann die authentischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mal irgendwas raushauen, wo die Leute denken, also IBM ist ja gar nicht der alte graue Elefant, sondern eigentlich ein ganz lockerer Laden. Und das habe ich unglaublich oft schon gehört von über IBMer und IBMerinnen von Leuten, die bei uns auf einer Veranstaltung waren. Auf irgendeiner Veranstaltung. Die haben gedacht, das gibt's doch nicht. Ihr seid ja voll cool drauf. Und vorher haben die gedacht, naja, da sitzen dann 2 im Anzügchen und erzählen sich was.
Ja, das ist halt quasi der tägliche Gebrauch. Also, ne, ich sag mal, wie Kleidung, die tägliche legere Kleidung, die sollte solide und vernünftig sein, aber auch gut zu tragen. Währenddessen, wenn es halt auf den Opernball geht, dann muss es halt wirklich High-End und Hochglanz sein. Und das wird sich verändern. Ich glaube, da ist noch viel Umdenken nötig.
Ach, da wird sich so viel noch verändern. Das wird noch richtig spannend.
Sehr, sehr schön, Petra. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights, für dein ganzes Wissen und deine Erfahrungen, die du hier geteilt hast. Ich freue mich schon riesig auf. Warte mal, ist noch nicht mal eine Woche her. Wir haben jetzt Dienstag.
Ja.
Vorgestern in einer Woche sehen wir uns am Sonntag.
Ja, und dann gleich 3 Tage.
Oh, herrlich.
Und wir machen viel. Das wird richtig gut.
Danach brauche ich erstmal Urlaub.
Und ihr anderen da draußen, ihr werdet die Videos sehen, die wir dann gedreht haben. Und da bin ich gespannt.
Da werde ich auf jeden Fall, bei LinkedIn werde ich das posten und ich werde es auf meinem YouTube-Kanal auch posten, dass meine ganzen Abonnenten auch auf dem YouTube-Kanal davon was sehen können. Lohnt sich auf jeden Fall.
Glaube ich auch.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Petra. Vielen Dank
an alle Zuhörer.
Ja, auf jeden Fall. Danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder auch mein Kanal, dann lass doch gerne ein Abo da oder bei Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Da freue ich mich immer drüber, besonders wenn es so eine Textbewertung ist. Kann auch gerne ein bisschen kritisch sein, ein bisschen Feedback, wenn du Fragen hast oder auch ein Thema. Du sagst, da hätte ich gerne mal, dass du da mal vielleicht passende Gäste zu suchst. Dann schreib mir doch einfach an podcast@corporate-studio.de. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und wir zwei Hübschen, wir sehen uns dann am Sonntag, ne?
Ich kann es kaum erwarten.
Dito. Prima. Bis dann.
Vielen Dank.
Ja,
vielen
tschüss.
Dank. Ciao. Tschüssi.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.